Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Liebe Hörer, ich kann euch sagen, es stehen viele Sachen auf meiner Liste. Es ist ein bisschen was los. Ich freue mich natürlich, dass ihr euch so zahlreich gemeldet habt und dem Aufruf gefolgt seid, dass wir gerne Hörerfragen von euch haben wollen. Und es ist tatsächlich einiges eingegangen. Und das war vor dem Spiel gegen Mainz. Und danach kam noch ein bisschen was dazu. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ihr könnt euch auf eine spannende Sendung freuen und auf Dirk Krampe. Hallo Dirk.
Ja, hallo. Grüß Gott zusammen.
Wie ist die Stimmung so bei dir? Es war ja gestern im Stadion dann doch, sagen wir es mal so, eher dürftig, was wir da zu sehen bekamen auf dem Platz.
Ja, das war tatsächlich so und ja, meine Stimmung ist trotzdem ganz normal. Wir haben ein bisschen viel zu tun heute insgesamt. Von daher ist es ein bisschen hektisch, aber das hat weniger jetzt mit dem Spiel und dem Ausgang gestern zu tun. Von daher alles gut.
Was ist denn da alles los, dass du so viel zu tun hast?
Ja, wir haben verschiedene Videokonferenzen gehabt, strategische Planungen auch mal für den Sommer und so weiter. Wenn jetzt dann nächste Woche geht's dann ja doch sehr schnell, wenn dann Pause ist, dann zerstreuen sich alle Kollegen auch in ihren Sommerurlaub und dann sieht man sich zum Teil ja wochenlang nicht oder nur mit dem Teil der Gruppe und von daher nutzen wir das dann immer auch mal, um ab und zu noch mal so ein bisschen was vorauszuschauen.
Bei welchem Kollegen freust du dich am meisten, dass du ihn wochenlang nicht sehen wirst?
Das werde ich jetzt hier auf keinen Fall verraten.
Was? Du kannst den Namen Florian Kröger ruhig nennen, das ist gar kein Problem.
Der wäre mir jetzt überhaupt als Letzter über die Zunge gekommen. Nein, ich vermisse alle, wenn ich sie länger nicht sehe. Wir sind ja tatsächlich ein kleines, aber oder gar nicht so klein, aber doch ein relativ kleines Team. Aber das funktioniert untereinander, wie gesagt, sehr gut. Und von daher bin ich eigentlich immer, vorgestern habe ich den Jürgen Kors mal wieder seit längerer Zeit gesehen. Weil wir ja auch immer noch im Homeoffice sitzen zum Teil und auch Kollegen, die dann zu den Spielen fahren, nicht immer ins Büro kommen nachher oder vorher. Und von daher ist es tatsächlich jetzt so seit 2-3 Monaten, dass wir uns relativ selten Auge in Auge sehen, sondern das läuft dann tatsächlich viel über Videokonferenzen. Und ja, wir freuen uns auch, wenn es dann irgendwann mal hoffentlich besser wird und wir regelmäßiger dann wieder hier zusammenkommen.
Und ich kann euch versprechen, liebe Hörer, ab der kommenden Saison, da bin ich mir relativ sicher, machen wir das dann wieder vor Ort. Das hebt auch ein bisschen die Qualität des Podcasts, das ist ja ganz klar. Dann sieht man auch, wie der andere reagiert und hört es nicht nur. Und ich glaube, das ändert auch ein bisschen was an den Aussagen und den Interpretationen der jeweils Beteiligten. Aber wir wollen uns aktuell natürlich noch mit dem beschäftigen, was da gestern auf dem Platz los war. Ich habe es gesagt, es war alles andere als schön anzusehen. Mainz 05 hat tatsächlich bei Borussia Dortmund gewonnen. Dann werde ich mit Dirk darüber diskutieren, wie man die Leistung eines Spiels das eigentlich komplett unterschiedlich wahrnehmen kann. Über den Spannungsabfall bei der Mannschaft werden wir diskutieren. Es kam ja der Vorwurf von Wettbewerbsverzerrung, wobei das finde ich ein bisschen lächerlich. Die Liga ist langweilig, dafür gibt es natürlich einige Gründe, da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Hörerfragen werden wir beantworten, wobei viele dieser Fragen auch auf das eingehen, was ich gerade gesagt habe, was wir thematisch vorbereitet haben. Und es wartet RB Leipzig am Wochenende und da geht es ja um Platz 2. Da werden wir auch einen ganz, ganz kleinen Blick drauf vorauswerfen. Lass uns anfangen bei dem Spiel gegen Mainz. Jetzt habe ich es schon zweimal gesagt, es war nicht schön. Warum war es denn nicht schön?
Ich wollte gerade sagen, das reicht ja nicht schon als Rekapitulation von gestern. Es war tatsächlich nicht schön. Ja, warum? Ich glaube, das lässt sich relativ leicht erklären. Ohne dass man jetzt hier nach Entschuldigungen suchen sollte, denn es fehlten 7 Spieler, von denen viele Stammspieler normalerweise sein würden. Dadurch fehlte die Gelegenheit zur Rotation und man merkte schon bei etlichen Spielern, dass doch jetzt die Saison sehr, sehr lang ist. Man darf ja nicht vergessen, die sind Anfang Juli im vergangenen Jahr angefangen und haben dann eigentlich ja bis auf 2 Wochen im Winter durchtrainiert und auch während der Corona-Zeit ist ja eigentlich relativ, ja, nicht mit den Umfängen, die normalerweise dann stattfinden, aber die haben halt keine Pause gehabt und es ist, glaube ich, eine Geschichte von Kopf und Beinen, dass jetzt doch einige auch sehr müde sind. Guerrero ist mir aufgefallen, auch Jadon Sancho und das ist so die eine Seite und dann kommt, glaube ich, einfach diese andere Komponente hinzu, die man auch akzeptieren muss. Das ist, glaube ich, eine Kopfgeschichte, die man gar nicht so richtig verhindern kann. Meisterschaft entschieden, danach Champions League Quali gesichert und das sorgt automatisch, glaube ich, für einen Spannungsabfall. Jeder, der Mannschaftssport gemacht hat, der wird das auch mal erlebt haben, wenn er aufgestiegen ist oder so danach die Spiele. Die waren dann nicht ganz so leicht, beziehungsweise da war es dann eben auch nicht ganz so leicht, die Spannung aufzubauen und dann trifft man eben auf eine Mannschaft, die ja, mitten im Abstiegskampf steckt. Und wenn die nicht motiviert sind und 100% dabei sind, dann weiß ich es auch nicht. Und Mainz war es gestern. Und dann kann man sehen, dass wenn diese Komponenten so zusammenkommen, dass dann eben auch ein Spiel dabei rauskommt, wo man sich sehr, sehr schwer tut. Es hatte sich aber angedeutet, finde ich. Also Düsseldorf war ja auch schon nicht schön, da war nur das Ergebnis gut. Und auch das Heimspiel gegen Hertha zuvor war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Also man merkt, dass es am Ende der Saison wirklich schwerer fällt, nochmal komplett die Spannung hochzuhalten. Und das hat sich gestern jetzt eindeutig bemerkbar gemacht und dann eben auch im Ergebnis niedergeschlagen. Und ja, das war jetzt nicht schön, weil es das Rennen um Platz 2 und auch die Gesamtbetrachtung natürlich wieder ein bisschen spannender macht und offen macht. Aber das ist, glaube ich, jetzt keine Geschichte, die im Fußball noch nie so vorgekommen ist. Es ist halt eine Mannschaft, würde ich jetzt mal sagen, der sowas selten passiert. Da sind wir wieder beim alten Thema. Das ist dann eben der FC Bayern, der gewinnt eben in Bremen 1-0. Klar, da konnte man natürlich die Meisterschaft perfekt machen. Das war auch ein Ziel. Aber die verlieren halt solche Spiele seltener oder deutlich seltener als viele andere Vereine.
Was ich am Samstag in Düsseldorf, nee, am Samstag war es ja gar nicht, es war am Samstag in Düsseldorf festgestellt habe, ist, wie sehr die Spieler von Fortuna emotional dabei waren. Das hast du gerade auch schon angedeutet. Das war bei Mainz gestern auch sehr, sehr auffällig. Die waren unglaublich emotional involviert. Bei denen geht es ums nackte Überleben, zumindest sportlich. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, ob man in der ersten oder zweiten Liga spielt, auf Verträge, auf die Gehälter und natürlich auch auf die sportliche Perspektive der einzelnen Spieler. Da sind viele Spieler mit dabei, die sich auch empfehlen müssen für zukünftige Vereine, weil sie noch jünger sind und wollen zeigen, dass sie in der Bundesliga mithalten können, und die haben noch einige Jahre vor sich. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Bei Borussia Dortmund hatte man den Eindruck, ja, so lala, wir müssen jetzt nochmal spielen, und bei Mainz halt das komplette Gegenteil.
Ja, vor allem von der Bank aus, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Direkt eigentlich von der ersten Minute, vom ersten Zweikampf, wirklich jeder gewonnene Zweikampf, dann wurde es auf einmal richtig laut, und das war, kam immer aus der gleichen Ecke, nämlich Ersatzbank Mainz 05. Und die haben sich auch auf dem Platz natürlich hochgepusht und angefeuert gegenseitig. Und das ist natürlich noch stärker geworden mit dem Gefühl, dass da tatsächlich was passieren kann, dass da tatsächlich was möglich ist. Und das war ja nach wenigen Minuten, ja, die ersten 10 Minuten war es vielleicht nicht so, da hat man gesagt, okay, Dortmund beherrscht das Spiel, dann wird es irgendwann so laufen, dass mal einer durchkommt und dann wird es ein Tor geben und dann nimmt das seinen normalen Verlauf. Aber dann stand es 0-0 und eigentlich mit jeder Minute wuchs bei Mainz die Hoffnung, das hat man so richtig gemerkt, und die haben sich, da hast du vollkommen recht, das war unüberhörbar, und das ist eben dann auch der Unterschied, ja, da ging es noch um richtig was und die hatten noch richtig was zu verlieren und die haben sich richtig reingehängt und sie haben mit allem, was sie hatten, dagegen gehalten, haben auch gut Fußball gespielt, wie ich finde, durchaus Nadelstiche gesetzt, spielerischer Art. Und von daher war das am Ende sogar auch ein verdienter Sieg.
Der einzige Dortmunder, der mich so richtig überzeugt hat, war eigentlich Achraf Hakimi, und der war jetzt auch nicht überragend.
Ja, ich habe das auch so formuliert in meiner Einzelkritik, wenn, was nicht so allzu häufig der Fall war, was nach vorne ging, dann ging es über die Seite mit ihm, und er hatte bis zur Pause schon 3 ganz gute Szenen, wo er sich dann über außen durchgesetzt hatte mit seinem Tempo, und es ist so ein bisschen das alte Muster, was mir schon so einige Wochen auffällt. Dortmund in der Mitte eigentlich relativ schlecht taktisch postiert. Beide Spieler, die dort waren, also Hazard und Haaland meistens, sind relativ auf den zweiten Pfosten gegangen. Die Hakimi-Reingaben kommen relativ kurz auf den ersten Pfosten. Da ist keiner, der dann mal richtig mit Energie zum kurzen Pfosten geht und versucht dann da zu stören. Und so waren die Flanken dann immer relativ leichte Beute für den Gegner. Und da hat man eine Chance schon ein bisschen verspielt, denn da gab es durchaus einige Kombinationen, wo man eben durchkam zur Grundlinie, und das ist ja seine große Stärke. Und du hast recht, er ist sicherlich einer der Ausnahmen jetzt gestern Abend gewesen, denn alle anderen, ich nehme jetzt Julian Brandt mal raus, da wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen, glaube ich, alle anderen haben doch sehr, sehr stark enttäuscht.
Ja, dann lass uns doch direkt mal das Thema wechseln und genau darüber diskutieren. Wir haben beide Einzelkritiken geschrieben. Du hast Julian Brandt welche Note gegeben?
Wir haben ihm 3 gegeben, vor allem wegen der ersten Hälfte. Da hat er mir eigentlich sogar sehr gut gefallen. Er hatte auch 1-2 Fehlpässe, das stimmt, aber er hat einige sehr, sehr gute Vertikalbälle gespielt aus unserer Sicht. Er war jetzt nicht festgelegt auf diese Achterposition rechts neben Witzel, sondern er trieb sich also eigentlich in der kompletten Spielfeldbreite vom Abwehrzentrum, trieb er sich rum, war sehr, sehr oft anspielbar. Und das hat mir eigentlich, oder nicht nur mir, es gab auch noch ein paar andere Kollegen, die ihn ähnlich gesehen haben, gut gefallen. Er hat dann nach der Pause natürlich ein bisschen abgebaut, von daher ist diese 3,0 am Ende vielleicht sogar noch ein bisschen zu gut. Das war dann vielleicht so ein kleiner Bonus, weil ich hatte es schon zum Kollegen gesagt, der weit neben mir saß. Wir können ja nicht nur 5 geben heute, aber das Spiel hat eigentlich nicht so ganz viel mehr hergegeben, das muss man auch sagen. Also er war dann noch unter den Blinden vielleicht der Einäugige mit Hakimi zusammen und von daher hat er auch eine bessere Note bekommen.
Okay, wenn du Kollegen sagst, wie viele waren das und wie viel Geld hast du denen bezahlt, damit sie deine Meinung haben?
Rechts neben mir saß der Kollege Markus Bark, ist ein freier Journalist, der hat Herrn Brandt ähnlich so gesehen wie du. Links neben mir saß der Kollege Laske von Funke Sport. Mit dem war ich mir eigentlich recht einig. Immer so auf 3-4 Meter Abstand. Ja, also da wurde schon drauf geachtet, nicht, dass da irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Und daneben saß Matthias Dersch vom Kicker, der ja früher auch bei uns war. Und also wir links in der Reihe waren uns relativ einig, was Julian Brandt anging. Und Markus Bark war dann eher so auf deiner Argumentationsschiene.
Wer Markus Bark kennt, weiß aber, der ist eher ein bisschen kritischer.
Ja, gut, aber den Anspruch haben wir ja nun auch. Also wir haben ja, es gibt ja so objektive Bewertungskriterien. Da geht es dann um Präsenz, um Chancen, um Torschüsse, um Abschlüsse, um Tore und Ballkontakte, Zweikämpfe gewonnen. Solche, da gibt es ja objektive Bewertungskriterien, aber eben natürlich auch so ein bisschen der subjektive Eindruck, wie bewegt sich ein Spieler auf dem Feld. Alles, was du jetzt vielleicht anhand statistischer Daten nicht so unbedingt ablesen kannst. Und das fließt eigentlich immer zusammen. Und da versuchen wir aber schon eigentlich auch, jetzt nicht durch die Vereinsbrille zu gucken. Also ich glaube, das wirft man uns jetzt auch nicht vor, sondern eher im Gegenteil. Für manche sind wir ja deutlich zu kritisch noch. Und von daher, er ist kritisch, klar, aber das sind wir eigentlich auch.
Also jetzt fragen sich die Hörer wahrscheinlich, na, welche Note hat der Sascha denn Julian Brandt gegeben? Es war eine 5. Und das hat auch seine Gründe gehabt. Nicht, weil ich nicht denke, dass er sich nicht bemüht hätte, aber ich habe mich in der Schule auch manchmal bemüht und habe trotzdem keine 1 bekommen. Ich finde halt, ein Grund könnte sein, dass ich sehr hohe Ansprüche habe und weiß, was er kann. Wenn ich gesehen habe zum Beispiel, was er im Derby gegen Schalke gezeigt hat, das war ja komplett anders. Also ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit mit ihm passiert ist. Ich fand ihn auch schon in Düsseldorf relativ schwach und es gibt halt zu viele Momente, meiner Meinung nach, momentan bei ihm, und ich finde, dass er ein großartiger Fußballspieler ist, gar keine Frage, wo Fehlpässe irgendwie gespielt werden, wo er, ja, was soll ich sagen, nicht der Situation Herr ist, obwohl er das eigentlich ja kann. Und deswegen habe ich so einen hohen Anspruch an ihn und wenn er den dann nicht erfüllt, bin ich enorm kritisch. Kannst du das nachvollziehen?
Kann ich, ja. Wir haben ihn ja auch durchaus so klassifiziert. Das Schalke-Spiel war gut, danach war viel Leerlauf. Und jetzt hat er gestern ja auf einer anderen Position gespielt, die ihm, glaube ich, deutlich besser entgegenkommt. Und ich fand ihn von der ganzen Körpersprache her komplett anders als zum Beispiel in Düsseldorf oder auch als zum Beispiel davor im Spiel gegen Hertha BSC. Und wo du sagst, ja, mit den Pässen, mit den Fehlpässen, wir hatten hier mal einen Spieler, der hieß Julian Weigel, der wurde dafür gerühmt, dass er 95% Passquote hatte, aber das waren dann 5-Meter-Pässe zum Nebenmann. Und ich finde, er interpretiert diese Achterrolle auch so, dass er eben ins Risiko geht. Mats Hummels ist ein ähnlicher Spielertyp, der mit seinen Außenrissbällen ja ganz viele Abwehrketten aufreißen kann, aber so wie gestern zum Beispiel geht das halt ab und zu auch mal ein bisschen schief, dann kommen die eben auch manchmal nicht an, aber wenn er dieses Risiko nicht gehen würde, dann gäbe es diese Überraschungsmomente nicht. Und das ist genau, glaube ich, auch die Aufgabe, die ein Achter hat. Den Ball nach vorne treiben, dann wirklich auch mal was riskieren. Es sind manchmal nur wenige Zentimeter, wo sich eine Tür öffnet für einen gescheiten Pass. Und wenn er diesen Mut nicht hat, wenn er nur Alibi spielt, dann hilft das nicht viel weiter. Und von daher hat er, ich glaube, er hatte aber tatsächlich zur Pause nur einen Fehlpass. Nachher waren es dann, glaube ich, 3 oder 4. Aber er hat noch eine relativ hohe Passquote gehabt und wenn man bedenkt, dass er eben auch versucht hat, Bälle zu spielen, die schwierig sind, dann finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Also es hilft mir nicht, wenn ein Spieler immer 85-90% Passquote hat, aber er spielt nur 5 Meter zum Nebenmann. Das entwickelt das Spiel ja nicht weiter und von daher ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass diese Leute, die kreativ sein wollen und die ein bisschen was riskieren wollen, dass die dann vielleicht auch mal öfter Fehlpässe spielen. Und deshalb fand ich gestern, war es rein optisch auch ein deutlicher Unterschied von seinem Auftreten. Und deshalb kam er bei uns eben besser weg.
Okay, das kann ich auch nachvollziehen. Apropos Julian Weigel, gestern Abend, also am Mittwoch, mit dem 2:1 Siegtreffer auswärts für Benfica bei Rio Ave. Benfica jetzt wieder Tabellenführer vor dem FC Porto, für alle, die sich dafür interessieren und bislang diese Information nicht mitbekommen haben. Glückwunsch dazu, er schießt ja nicht so viele Tore. Und wir wechseln mal wieder das Thema. Ich habe schon gesagt, wir wollen über einige Dinge heute sprechen. Wir haben gerade über das Spiel gegen Mainz gesprochen, dann über Julian Brandt. Ja, über den Spannungsabfall hast du eben schon sinniert zu Beginn. Deswegen wollen wir das, glaube ich, mal weglassen. Wettbewerbsverzerrung, das ist auch so ein Thema. Und ich finde ganz ehrlich, jede Mannschaft hat 34 Spieltage Zeit, um genug Punkte zu sammeln für ihre Saisonziele. Und dann wird sich darüber beschwert, dass Borussia Dortmund nicht gegen Mainz 05 gewinnt, wenn man im Abstiegskampf steckt. Ich möchte dazu mal ein paar Meinungen zitieren, die ich mir online zusammengesucht habe. Und in Bremen so, der BVB beeinflusst den Abstiegskampf, auch in Bremen, geil, diese Saison haben wir in Heimspielen 6 Punkte geholt, ich glaube, das sagt auch ein bisschen was aus. Und jemand anders hat geschrieben, wie ich das Gejaule aus der Fortuna-Blase vernahm, der BVB hat der Fortuna 4 Tage zuvor übrigens auch 1 bis 3 Punkte auf dem Silbertablett angeboten. Wenn man aber zu blöd ist zuzugreifen, sollte man nun nicht über etwaige fehlende Fairness in Dortmund jammern, sollte Fortuna absteigen, dann aufgrund verspielter 2:0 und 3:0 Führungen, nicht wegen eines Mainzer Sieges in Dortmund. Wer die eigenen Hausaufgaben nicht macht, sollte nicht jammern, dass ihn niemand abschreiben lässt. Siehst du das auch so?
Ja, 100%. Also es hat aus Mainz, glaube ich, keiner darüber gejammert. Das war jetzt natürlich in der Hinrunde, aber da gab es dieses Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Das war, glaube ich, ein 2:2. Ich kann das nicht verstehen. Man hat, wie du es gesagt hast, man hat 34 Spiele Zeit, seine eigenen Punkte zu holen und man sollte sich nie darauf verlassen, was andere machen. Weil die Hilfe, die kommt in der Regel nicht. Und ich kriegte auch direkt natürlich nach dem Spiel von einem guten befreundeten Kollegen aus Bremen, Journalistenkollegen aus Bremen, eine WhatsApp, ein bisschen suffisant auch, vielen Dank oder so ähnlich, was er schrieb. Ja, für Bremen tut mir das total leid, aber sie haben es natürlich total selber in der Hand gehabt. Sie haben es selber oft genug verbockt. Das war das große Problem. Und da kann man sich nicht drüber beschweren, dass Borussia Dortmund unerwartet gegen Mainz 05 verliert. Natürlich ist es ein Ergebnis, mit dem eigentlich keiner rechnet. Aber es sollte niemand, der da unten drin steht, damit planen, weil das hilft nicht. Und Fortuna Düsseldorf, das hatte der eine Kollege, der da geschrieben hat, ja auch richtigerweise angeführt. Ich weiß nicht, wie oft die unter Rösler geführt haben und Spiele dann nicht nach Hause gebracht haben. Also die haben es alle in der eigenen Hand und sich auf andere zu verlassen, war meistens oder selten guter Ratgeber.
Ich konnte es übrigens gar nicht glauben, dass Werder Bremen zu Hause nur 6 Punkte geholt hat. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschlagen und sie haben dabei auch nur 9 Tore erzielt. Das muss man sich mal vorstellen. Werder Bremen früher zu Hause eigentlich immer eine Macht gewesen, aber in dieser Saison hat es überhaupt nicht funktioniert, sind komplett hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Für mich die größte Enttäuschung der Bundesliga-Saison.
Ja, für uns auch und noch dazu, weil das natürlich auch tatsächlich ein sehr sympathischer Club ist und ja gut, es ist ja noch ein bisschen was drin jetzt, ja, also direkte Rettung, glaube ich, die wird es nicht mehr geben, aber sie haben immerhin noch die Relegation irgendwie, glaube ich, im Blick, das könnte noch funktionieren, dazu müssen sie dann am Samstag in Mainz gewinnen, auf jeden Fall, das wird schwer genug, aber da ist es ja auswärts, vielleicht tun sie sich da tatsächlich ein bisschen leichter. Zu den 6 Punkten, die sie zu Hause geholt haben, kommt natürlich auch noch so ein gewisser Pokalsieg. Das macht die Bilanz nicht viel besser, aber naja, da hat man gesehen, dass es auch zu Hause funktionieren kann. Ne? Aber da ist schon gründlich viel schiefgelaufen in Bremen in diesem Jahr. Das ist, glaube ich, unbestritten. Hatten auch riesiges Verletzungspech. Und ja, da droht uns ja vielleicht sogar noch eine Nordrelegation. Ne? HSV gegen Bremen, das wäre ja mal was.
Ich bin ja da für Heidenheim.
Ach, ich glaube, so ganz für den großen Wurf reicht's bei denen wieder mal nicht. Also die spielen ja eigentlich seit Jahren eine recht gute Rolle, haben wir auch, finde ich, einen total coolen Trainer irgendwie, das ist ein cooler Typ auch und mischen da irgendwie immer munter mit, obwohl sie kaum einer mal auf dem Zettel hat. Aber ich glaube so für, ich glaube so für ganz oben wird's auch dieses Jahr noch nicht reichen. Bin gespannt, ob Stuttgart das jetzt ins Ziel bringt. Jetzt haben sie ja wieder den kleinen Vorteil und ja, aber da wird dann, glaube ich, schon das jetzt zwischen Hamburg und Stuttgart auch entschieden.
Das ist zweite Liga. Damit hat Borussia Dortmund zum Glück dann doch nichts zu tun. Wir wechseln wieder das Thema und ich weiß gar nicht, sollen wir noch darüber sprechen, warum die Liga eigentlich langweilig ist?
Ja, gut, da fällt die Bayern-Dominanz auf, aber so dominant waren sie dieses Jahr ja auch gar nicht. Wer war nochmal Herbstmeister? RB Leipzig mit wie viel Punkten Vorsprung?
Ja, man könnte sagen, mit ausreichend Punkten Vorsprung.
Es liegt immer in der eigenen Hand, das ist so. Und der BVB hat es hingekriegt, in der Rückrunde sehr, sehr konstant zu spielen. Sie haben sich dann tatsächlich auch wieder da eingeordnet, wo man sie auch erwartet hat. Und dass es dann zum ganz großen Wurf nicht gereicht hat. Ich finde schon, dass die Liga in der Spitze wieder ein bisschen breiter aufgestellt ist. Also es sind schon Vereine, auf die man achten muss, sprich Leipzig. Gladbach baut gerade ein bisschen was auf, glaube ich. Da ist auch mit einem guten Trainer ein bisschen mit zu rechnen in den kommenden Jahren. Leverkusen hat eigentlich immer das Potenzial. Vielleicht kriegen sie es ja auch mal regelmäßiger auf die Kette. Also da ist hinter Dortmund und vor allem natürlich hinter Bayern München schon ein bisschen was los. Nach ganz oben, wenn die Bayern so konstant spielen, dann ist es langweilig. Ja, das ist leider so. Und es gibt ja sogar Stimmen aus München, wo man gesagt hat, ja, okay, wenn es dann irgendwann mal nicht mehr Bayern München ist, wäre es auch mal in Ordnung. Also die sind auch fast schon ein bisschen feiermüde. Nach 8 Siegen, 8 Titelgewinnen in Serie ist es ja auch kein Wunder. Aber sie haben, finde ich, allen Respekt verdient dafür, dass sie einfach so konstant Fußball spielen. Und dann ist es eben die Aufgabe der anderen, daran was zu ändern. Und ja, ob das dann für ganz oben bei anderen noch reicht, Leipzig ist auch ein spannendes Projekt. Da ist auch jetzt 50 Millionen heute für Timo Werner. Damit kann man auch schon ein bisschen was anfangen, wenn man das klug investiert. Also da ist auch eine Mannschaft, die einen guten Trainer hat, mit der auch im nächsten Jahr zu rechnen sein wird. Insgesamt, glaube ich, ist die Langeweile gar nicht mehr so groß, aber wenn man das reine Titelrennen betrachtet, war es natürlich jetzt auch irgendwann absehbar, dass es wieder so ausgehen wird. Und das ist natürlich irgendwie auch nicht schön, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt abgesehen davon, dass es natürlich als Borussia Dortmund doof ist, wenn man permanent Zweiter wird. Hat ja eigentlich auch keiner Lust mehr drauf. Aber die gesamte Liga muss einfach gucken, dass man ein Konzept entwickelt, um nicht so respektvoll gegen Bayern München anzutreten. Wie viele Vereine spielen denn gegen Bayern München mit offenem Visier und riskieren was? Das sind doch die wenigsten. Und ja, daran müsste man vielleicht mal arbeiten. Aber die Dinge sind so, wie sie sind. Ne? Da können wir ja nun auch nicht viel dran ändern.
Da habe ich auch mal eine Meinung rausgesucht. Der FC Bayern wird bei 2 weiteren Siegen auf 82 Punkte kommen. Vermutlich treiben der mögliche Torrekord und Lewandowski ihn schon dazu an. Er wäre dann besser, als der BVB jemals war, nämlich 81 Punkte. Wer da einen schwindenden Wettbewerb negiert, übersieht Fakten. Die Schuld daran trägt die DFL, also die Clubs selbst, durch die Verteilung des Geldes. Das ist auch nur ein Fakt. Wer international konkurrenzfähige Vereine haben will, soll das gut finden. Wer eine ausgeglichene Bundesliga haben will, dem wird es nicht gefallen. Wie siehst du das?
Ich glaube, der größte Batzen an TV-Erlösen, der kommt nicht aus dem nationalen Geschäft. Ne? Ich glaube, aus dem internationalen, ich habe letztens die Zahl gelesen, Bayern München in der vergangenen Saison 75 Millionen Euro, Borussia Dortmund, glaube ich, an die 50 oder 45. Das ist schon mal ein richtig guter Spieler, den ich mir holen kann und bezahlen kann, der da pro Saison eigentlich die Differenz ausmacht. Klar kann man über Verteilungsschlüssel reden und es ist von daher umso bewundernswerter, wie sich dann Vereine wie der SC Freiburg und so weiter regelmäßig behaupten. Wenn man das mal in Relation setzen würde zu den Einnahmen, die sie generieren, dann müsste man die praktisch eigentlich als Meister permanent auf dem Zettel haben, weil die aus ihren Möglichkeiten ja überperformen eigentlich und das Jahr für Jahr. Andere Vereine tun sich da ein bisschen schwerer, andere Vereine geben viele Geld aus und es funktioniert nicht, siehe Schalke 04. Und von daher ist das eine Diskussion, die ewig schon da ist und dass man da irgendwie mal versuchen muss, dran zu drehen. Ich glaube schon, das ist mal irgendwie an der Zeit, weil wenn dieses Produkt auf Dauer natürlich zu langweilig wird, dann ja, werden sich irgendwann vielleicht auch die Zuschauer abwenden und dann wird das nachhaltige Auswirkungen haben. Also das ist ein Thema, das man immer auf dem Schirm haben muss, aber bei Bayern München ist es eben einfach auch so, dass sie konstant immer im DFB-Pokalfinale stehen. Sie sind immer in der Meisterschaft oben dabei. Sie sind immer international sehr weit lange dabei. Und dann beanspruchen sie für sich natürlich auch daraus das meiste Geld. Das ist ein Anspruch, den würde wahrscheinlich jeder andere Club auch haben. Aber das macht es für die anderen natürlich nicht leichter, ihnen irgendwann mal Paroli zu bieten. Das ist klar.
Ich wäre ja dafür, dass jeder Verein in der Bundesliga genauso viel Geld bekommt, nämlich 1/18 der TV-Gelder.
Gute Idee.
Also würdest du sofort unterschreiben?
Ja, ich finde es im Sinne der Gleichbehandlung sicherlich auch richtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, fließt dort ja mit ein, wer tut was für die Liga, wer sorgt für internationale Vermarktung. Das sind natürlich auch Unterschiede. Mit dem SC Freiburg kannst du in Amerika nicht punkten, mit Bayern München und Borussia Dortmund kannst du in Amerika punkten und auf dem asiatischen Markt auch. Und dadurch sagen diese Vereine, steht ihnen auch wegen der höheren Beanspruchung, sie spielen permanent international, haben circa 15 Spiele mehr als andere Vereine, dann wollen sie auch ein größeres Stück vom Kuchen haben. Also dieses Prinzip, was müssen wir aufweisen, was müssen wir aufbieten, damit wir irgendwie erfolgreich sind, was müssen wir dafür leisten, müsste sich annähernd auch an dem orientieren, was man dafür dann bekommt. Das ist natürlich auch ein Leistungsprinzip, was auch irgendwo in Ordnung ist. Also gibt mehrere Sichtweisen. Es könnte ja auch so ein Draft-Modell ja zum Beispiel mal geben, so wie es die amerikanischen Sportarten machen und dadurch versuchen, ein bisschen Gleichgewicht herzustellen. Oder im Salary Cap, also die Überlegungen gehen ja in tausend mögliche Richtungen. Aber es wird immer so sein, dass natürlich die, die am meisten auch tun für das Renommee einer Liga, die am erfolgreichsten sind, dass die natürlich auch für sich beanspruchen, dass sie am meisten Geld haben möchten. Das wird immer so sein.
Nun gut, es wird wohl nicht auf die faire Lösung hinauslaufen. So viel können wir jetzt schon sagen, ohne dass wir da abwarten müssen. Dann kommen wir zu den Hörerfragen und die erste, ja, ich weiß nicht, ob es eine Frage ist, es ist eine Anmerkung, auf jeden Fall sehr lang, werde ich mal vorlesen, kommt von Pierre. Ich möchte nochmals auf meine Medienkritik vom vorletzten Mal zurückkommen. Dort hatte Tobi Jören diese ja leicht verneint, indem er meinte, es gäbe nicht die Medien und intern beim BVB werde durchaus über Favre diskutiert, trotz guter Leistungen. Das gilt auch für das Mainz-Spiel, denn sowas gab es bei Klopp auch, man denke nur an Hoffenheim. Ich fand damals den Hinweis, dass es nicht die Medien gäbe, richtig, wobei ich auch deutlich auf den Boulevard verwiesen hatte. Mein Problem war und ist es eher, dass sich die Ruhrnachrichten, die ich sonst sehr schätze, zu oft auch dem Ideal von Klopp nachhängen. Da wird dann eine teilweise nicht nötige Trainerdiskussion angeschoben, weil man durch die Außenwirkung von Favre und der schlechteren Medienpräsenz überkritisch wird. Ein Gegenteil dazu ist bei Kohfeldt zu sehen, den gerade viele lieben, weil er trotz schlechter Leistungen so medienpräsent ist. Daher wäre es interessant, wie stark hinterfragt die Redaktion dabei die Berichterstattung und wie sehr gelingt es nicht immer von den Fans verleitet zu werden. Bitte seht das nicht als Kritik an den RN. Ich finde einfach, dass sich viele Journalisten zu stark von rhetorischen und medialen Dingen leiten lassen, als von der fußballerischen Expertise von Trainern. Da ist Kohfeldt so ein Fall dafür. Bitte sehr, Herr Krampe.
Oh, schwieriges Thema. Ja, also wir hinterfragen natürlich grundsätzlich, was wir tun auch. Wir stellen dann auch manchmal in der Manöverkritik fest, dass wir vielleicht irgendwo mal übers Ziel hinausgeschossen sind oder falsche Einschätzungen auch getroffen haben, auch was zum Beispiel Benotungen von Spielern und so weiter angehen. Im Fall von Favre, glaube ich, kann ich uns davon freisprechen, dass wir ihn kritisiert haben, weil die Pressekonferenzen so langweilig sind. Also das würde ich jetzt so nicht sehen. Natürlich, Favre ist ein, also das muss man auch mal sagen, da unterscheiden wir dann eben schon. Lucien Favre ist ein sehr, sehr höflicher und ein sehr, sehr netter Mensch mit also wirklich guten Ansichten auch, was jetzt über Fußball hinaus, so was gesellschaftliche Themen, was politische Themen angeht. Da hat er ja ein, zwei Mal zumindest sich einmal zu Wort gemeldet und da lagen wir voll auf seiner Wellenlänge und da wir können mit ihm eigentlich auch wunderbar so reden. Er ist immer sehr nett und er trägt zum Beispiel überhaupt nicht nach, wenn man mal was Schlechtes geschrieben hat. Er sagt ja auch immer, er liest gar nicht. Vielleicht macht das wirklich nicht. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass die mediale Berichterstattung so stark davon beeinflusst wird, dass es im Umgang mit ihm nicht ganz so leicht ist. Und was Klopp angeht, also wir haben Klopp in der letzten Saison, wo es eben dann auch angebracht war, auch kritisch hinterfragt. Wir haben davor schon, als Dortmund ja regelmäßig dann Zweiter war, zwei Jahre hintereinander, glaube ich, aber immer mit einem riesen Abstand zu den Bayern, auch da haben wir, weiß ich noch ganz genau, geschrieben, es muss jetzt auch eine Weiterentwicklung dieser Mannschaft erfolgen, eine Weiterentwicklung dieses Systems. Er hat ja damals diesen überfallartigen Umschaltfußball spielen lassen, riesig Pressing, 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 das hat viele überfordert, dann hatten sich die Mannschaften darauf eingestellt, dann musste der nächste Schritt kommen und der kam dann tatsächlich mit Thomas Tuchel. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Erst nach dem Trainerwechsel, den Schritt dahin hat Klopp damals nicht vollziehen können. Dadurch, er hat ja damals so mal spaßeshalber gesagt, also entweder muss ich gehen oder die ganze Mannschaft muss gehen, um diesen Schritt zu machen. Er hat das also selber, glaube ich, auch sogar eingesehen. Also insgesamt würde ich sagen, wir haben in der Hinrunde Favre sehr, sehr kritisch betrachtet, weil es, glaube ich, aber auch faktische Fehlentscheidungen von ihm gab, Coaching-Fehler, weil er taktisch unflexibel war, weil er auch personell umstrittene Entscheidungen getroffen hat, wie wir finden. Er hat sehr, sehr lange damals, ich erinnere mal daran, dass er sehr, sehr lange an Manuel Akanji festgehalten hat, der eigentlich im Dauerformtief war. Und das haben wir, finde ich, schon auch zu Recht kritisch hinterfragt. Aber ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 2, 3 Wochen, wo wir geschrieben haben, Es ist eigentlich jetzt angesichts der Entwicklung in der Rückrunde eine logische Geschichte, dass der Trainer wahrscheinlich bleiben wird. Also ich glaube schon, dass wir da differenzieren und dass wir es vor allen Dingen jetzt nicht von solchen äußeren Geschichten abhängig machen, sondern wir versuchen schon, das zu bewerten, wofür er da ist, nämlich diese Mannschaft zu führen, einzustellen und weiterzuentwickeln und dann aber auch zum Beispiel den Vergleich dazu zu ziehen. Vielleicht kommen wir ja zu diesem Thema gleich noch. Wenn man eine Bilanz sieht, diese Mannschaft ist massiv verstärkt worden vor der Saison, dann muss man natürlich kritisch hinterfragen, wenn sie in beiden Pokalwettbewerben sehr, sehr früh die Segel streicht. Und sollte es jetzt gegen Saisonende noch einen kleinen Einbruch geben und sie werden nicht Zweiter, dann bin ich sicher, dass die Diskussion auch wieder losgehen wird, weil einfach dafür, man hat ihm einen Kader hingestellt, der den höchsten Ansprüchen genügen sollte. Daran waren sich eigentlich alle einig. Und wenn er dann diese Ziele verfehlt, dann ist es logisch, dass das kritisch hinterfragt wird. Und wenn wir transportieren, dass laut unseren Informationen intern natürlich schon auch über den Trainer diskutiert wird, dann machen wir das ja nicht, weil wir uns das ausdenken, sondern dann sind das schon gesicherte Informationen, die wir auch haben. Also ich glaube schon, dass wir zumindest auch versuchen, einen Trainer so zu beurteilen. Thomas Tuchel zum Beispiel war auch kein einfacher Trainer. Er war natürlich medial eine Goldgrube gegen Lucien Favre, weil man hatte aus jeder Pressekonferenz mit Thomas Tuchel hatte man seine 3-4 Geschichten. Aber wir haben damals trotzdem natürlich sein Gesamtwirken auch kritisch hinterfragt, als immer deutlicher wurde, dass trotz der fachlichen Arbeit, die er geleistet hat, eben das Zwischenmenschliche total auf der Strecke geblieben war und dass er die ganze Mannschaft hinterher gegen sich hatte. Und das haben wir dann genauso kritisch und genauso dargelegt, wie es auch, glaube ich, war. Und unabhängig davon, dass er für uns medial eigentlich ein super Trainer war, weil den konntest du was fragen und da kriegtest du eine Antwort aus dem Stegreif, 5 Minuten, 10 Minuten, wie auch bei Klopp vorher. Und da konntest du was mit anfangen als Journalist. Ja, mit die Pressekonferenzen jetzt sind relativ inhaltsarm, würde ich mal so sagen. Da muss man sich dann schon ein bisschen mehr irgendwie nach der Decke strecken, um irgendwas Griffiges daraus zu formulieren. Aber trotzdem haben wir damals, obwohl es mit Tuchel gut war, haben wir damals auch ihn dann natürlich irgendwann kritisch hinterfragt, als es angebracht war. Also ich glaube schon, dass man natürlich immer versuchen muss, sich nicht von Emotionen da auch oder persönlichen Sympathien oder sowas leiten zu lassen. Aber ich glaube, das gelingt uns auch eigentlich relativ gut.
Wir bleiben bei Lucien Favre, da der BVB scheinbar mit ihm in die neue Saison geht, in Klammern Gott sei Dank. Wann meint ihr, wird sein Vertrag verlängert? Ich glaube nicht, dass der BVB eine Lame Duck riskieren will. Ich würde bis 2023 verlängern und den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen. Ich sehe keine besseren Alternativen.
Ja, das ist die Kernfrage, die sich jetzt wahrscheinlich auch dann der Verein irgendwann mal stellt. Man wird ja eine Saisonanalyse machen, man wird auch permanent eine Analyse machen und bislang muss man sagen, und Michael Zorc hat es gestern vor dem Spiel ja auch gesagt, die Rückrunde hat da sehr, sehr viel Anlass zu Optimismus gegeben. Da hat die Mannschaft sehr, sehr stabil gespielt, guten Fußball gespielt, erfolgreichen Fußball. Jetzt waren die letzten Spiele, nachdem die meisten Entscheidungen gefallen waren, da ging es so ein bisschen bergab. Ich habe es eben beschrieben, woran das gelegen haben könnte. Und von daher, glaube ich, ist jetzt schon auch entscheidend, was die Gesamtbewertung seiner Arbeit angeht, wie die letzten beiden Partien ausgehen. Also er sollte tunlichst auf Platz 2 einlaufen, um nicht wieder unnötige Diskussionen loszutreten. Und bin mir nicht sicher, wie ich das einschätzen soll, was dann passiert, wenn es nicht klappen sollte mit Platz 2. Das wäre ein zusätzlicher Stachel ins Fleisch, wenn dann auch noch ausgerechnet RB Leipzig Zweiter werden würde. Die sind ja ähnlich unbeliebt wie Schalke 04 in Dortmund. Von daher, also er sollte am besten am Wochenende nicht verlieren. Dann hat er, glaube ich, gute Chancen, Zweiter zu werden. Und dann, glaube ich, kann man von einer insgesamt sehr, sehr ordentlichen Saison sprechen. Es fehlte ein Titel, es fehlte das tiefe Vordringen in den DFB-Pokal. In Paris, finde ich, kann man ausscheiden. Die Art und Weise war jetzt unnötig. Man hätte die, glaube ich, tatsächlich schlagen können. Aber die Rückrunde in der Bundesliga war eigentlich gut. Jetzt kam Mainz, dann wird das dann wieder so ein bisschen getrübt. Aber wenn man das sieht, sie haben von, wie viele Spiele haben wir jetzt weg? 15, haben sie, glaube ich, 12 gewonnen. Ja, und 3 verloren. Das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Ausbeute. Und wenn man das mal hochrechnet, dann würden wir noch jenseits der 80 Punkte landen. Und das ist, glaube ich, so die Aufgabe. Ob es dann mit ihm passiert, steht wirklich in den Sternen. Momentan äußert sich dazu niemand. Ich glaube vom Gefühl her, dass er auf jeden Fall bleiben wird. Ob man den Vertrag mit ihm verlängert, weiß ich gar nicht. Es gab in der Vergangenheit jetzt genügend Beispiele, wo das gut funktioniert hat. Nagelsmann zum Beispiel oder auch Rangnick, die dann mit Vertragsablauf dann nach der Saison dann weg waren, aber trotzdem mit dem Verein noch eine gute Saison gespielt haben. Also ich glaube nicht, dass sich ein Kader auch wie Borussia Dortmund es leisten kann, dann bloß weil der Trainer am Saisonende eventuell ein anderer sein könnte, da mal irgendwie die Zügel schleifen zu lassen. Dafür geht's für alle um zu viel. Und das ist, glaube ich, heute nicht mehr so gravierend, wie es vielleicht mal früher war. Jetzt gab es natürlich vor einem Jahr, wieder auf der anderen Seite, gab es natürlich von Hans-Joachim Watzke auch die Aussage, wir werden das regeln, bevor die Vorbereitung beginnt. Und damals haben sie den Vertrag ja verlängert. Alles offen, würde ich sagen, im Moment. Man wird jetzt erstmal die zwei Spiele hinter sich bringen und dann ist 3,5 Wochen Pause, wie wir so gehört haben, dann wirklich komplett Pause und dann wird man auch gucken, wie man die Mannschaft aufstellt für die kommende Saison. Das betrifft auch den Trainerposten dann.
These, der BVB wird erst dann Meister, wenn die Mehrzahl der Spieler ihre persönliche Zukunft beim BVB sieht. Als Ausbildungsverein niemals, dafür fehlen einfach 5-10%, schreibt Christoph.
Ja, das habe ich gesehen, das ist echt ein interessanter Ansatz. Das würde allerdings bedeuten, dass es, ja, es würde bedeuten in der Konsequenz, also in so wirklichen Top-Spielen, wo es wirklich um die Wurst geht, ist es dann einem Sancho egal, ob sie gewinnen oder verlieren, weil er wahrscheinlich weiß, im Sommer gehe ich vielleicht weg. Glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass die Spieler eigentlich dann, solange sie unter Vertrag stehen, auch relativ noch mit dem Herzen bei der Sache sind. Klar haben die natürlich dann zum Teil andere Ideen für ihre Zukunft. Klar sehen viele Borussia Dortmund nur als Durchgangsstation, aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass eben in den wirklich wichtigen Situationen vielleicht die Spieler nicht an ihre Grenze gehen. Ich glaube, es ist tatsächlich, das muss man vielleicht so offen sagen, dann noch ein kleiner Qualitätsunterschied. Ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich, wer 100 Millionen ausgibt, mehr an kickendem Personal oder für sein kickendes Personal, ja, der bekommt vielleicht noch in der Breite eine höhere Qualität. Und das ist, glaube ich, tatsächlich bei den Bayern so der Fall. Wenn man den Kader wirklich mal in die Breite zieht und guckt, wer ist dann Nummer 15, 16, 17, 18, 19, dann ist, glaube ich, durch die Bank bei Bayern die Qualität noch einen Ticken höher.
Nächste Frage. Wird der BVB auch in Zukunft gegen die Brausemoneten ankommen oder ist langfristig Platz 3 das Maximum?
Nee, das glaube ich nicht. Zum einen hat auch Borussia Dortmund ja durchaus eine gewisse Strahlkraft und eine sehr, sehr solide finanzielle Basis. Von daher ist es durchaus möglich, finanziell mit denen mitzuhalten. Und es wird sich, glaube ich, tatsächlich darauf konzentrieren, attraktiv zu sein für junge Spieler, die weiterzuentwickeln. Das macht aber auch Leipzig. Also wenn man sieht, wer da sich so weiterentwickelt hat, da sind auch viele sehr, sehr gute, entwicklungsfähige junge Spieler, die sie geholt haben. Sie haben ja auch nicht nur teure Spieler gekauft. Und das ist schon ungefähr so die Kragenweite. Also ich glaube, es wird sich so darauf einpendeln, dass diese beiden Mannschaften sich auf relativ gleichem Niveau bewegen, was finanzielle Ausstattung und was auch Potenzial eben angeht. Die Bayern thronen wahrscheinlich noch ein bisschen drüber und vielleicht kriegt man es ja tatsächlich hin, gemeinsam sie zu ärgern. Denn je breiter die Front dann gegen die Bayern ist, desto höher vielleicht auch die Erfolgsaussichten. Also Leipzig wird allerdings, das habe ich ja eben schon mal erwähnt, sicherlich der ernsthafteste Konkurrent als Verfolger der Bayern für Borussia Dortmund bleiben, das stimmt.
Zwei Hörerfragen nehme ich noch mit rein. Da sind einige zeitlose, aber sehr schöne mit dabei. Die werde ich dann in der nächsten Sendung wieder mit reinnehmen und dann dem Kollegen stellen, der dann zu Gast ist. Jörg schreibt, der BVB wirkt gegen Mainz irgendwie lustlos, um nicht zu sagen arrogant. Sancho ohne Tempo, ist er nicht fit? Ich mag Favre, aber es braucht einen echten Motivator an der Linie. Ist es vorstellbar, dass Favre in einer anderen Funktion für den BVB tätig bleibt? Sehr interessant. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht.
Ich bis gerade auch nicht, muss ich gestehen. Bin ich völlig überfragt, glaube ich eher nicht im Momentan. Also was für eine Position sollte das sein? Man hat ja seine Führungsgremien so ein bisschen erweitert. Man hat Sebastian Kehl ins Boot geholt. Ich glaube schon, dass das so typisch Borussia Dortmund ist, dass man auch guckt, dass man ehemalige verdiente Spieler wieder einbindet und in die Verantwortung mit reinnimmt. Dafür ist dann Lucien Favre vielleicht zu kurz da. Ich weiß auch nicht, ob er diese Pläne überhaupt selber hat, welche Funktion, das technischer Berater oder sowas, ja, irgendwie so eine Funktion. Ich meine, man muss dem Kind nur einen Namen geben, irgendwas wird man da sicherlich finden oder würde man. Aber ich glaube auch nicht, dass das sein Bestreben ist. Also, ich glaube nicht. Also, wenn die Zeit als Trainer hier endet, dann wird, glaube ich, seine Zeit in Dortmund auch enden. Dann wird er wahrscheinlich wieder irgendwann in die schöne Schweiz gehen. Er ist ja auch dann irgendwann jetzt bald 63 Jahre alt. Wer weiß, wie lange er sich das dann noch antun möchte als Trainer und den Stress und so weiter. Und dann wird er, glaube ich, eher seinen Ruhestand genießen oder nochmal in der Schweiz vielleicht arbeiten oder irgendwas anderes machen.
Ist die Wirkung der Haaland- und Schahn-Transfers wieder verpufft, schreibt Timo.
Nein, auf keinen Fall. Also das darf man jetzt, glaube ich, nicht an ein, zwei schwächeren Spielen festmachen. Emre Can, gestern war er so ein bisschen übermotiviert, hat sich dann ja auch so eine gelbe Karte für ein ziemlich rüdes Foul abgeholt. Da sieht man aber dran, dass der natürlich total ehrgeizig ist. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr kritisch, was der körperliche Zustand, glaube ich, angeht. Also da sind, glaube ich, viele so annähernd jetzt im roten Bereich. Favre konnte zuletzt sehr, sehr wenig wechseln, weil auch einige verletzt waren. Und ich glaube einfach, dass jetzt alle die Pause herbeisehen. Auch Haaland ist jetzt einer. Man darf die Messlatte, glaube ich, nicht so hoch legen, dass man ihn immer nur an den ersten drei, vier Spielen, der er in Dortmund gemacht hat, bewertet. Also er wird auch noch weiter schwächere Spiele haben. Er ist, glaube ich, gerade auch ein bisschen platt. Und die sollen mal im Sommer jetzt alle vernünftig Pause und Urlaub machen. Und ich glaube, dann werden wir wieder frische und dann spielen sie auch wieder anders. Und die haben schon einen wichtigen Einfluss auf das Spiel von Borussia Dortmund. Also bloß weil die jetzt mal zweimal schlechter gespielt haben, würde ich die nicht gleich abschreiben.
Nun gut, dann hätten wir mehr oder weniger alle Fragen der Hörer beantwortet. Ich habe ja gesagt, ein paar, ich glaube 4 Stück waren es insgesamt, nehme ich in die kommende Sendung mit rein, weil sie mir gut gefallen haben. Aber sie sind ein wenig zeitloser und deswegen können wir sie gerne demnächst nochmal besprechen. Was sagst du denn, was passiert da in Leipzig am Wochenende? Wird Borussia Dortmund dieses Spiel zumindest so positiv gestalten, dass sie nicht als Verlierer vom Platz gehen und der Abstand zwischen beiden Mannschaften gleich bleibt? Was ja auch noch bedeuten könnte, sollte Dortmund am letzten Spieltag verlieren und Leipzig gewinnen, würde Leipzig vorbeiziehen.
Ja, spannende Frage, die ich ja eigentlich gar nicht beantworten kann, weil das hat mich schon so ein bisschen nachdenklich gemacht gestern. Da war so dermaßen die Luft raus, dass ich mich frage, welche Luftpumpe der Lucien Favre da findet, um den Ball mal wieder ein bisschen aufzupumpen. Also könnte spannend werden. Vielleicht fühlen sie sich tatsächlich ein bisschen an der Ehre gekitzelt. Sie haben ja in Leipzig, das ist dann auch wieder ein ganz anderes Spiel, ein anderer Gegner, eine andere taktische Herangehensweise. Und beim letzten Auswärtsspiel dort sind sie damit sehr gut klargekommen. Da haben sie 1-0 gewonnen. Von daher, ich glaube, es ist alles offen. Und Leipzig hat jetzt zu Hause und in der Rückrunde generell ja nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ja, die waren ja auch ganz woanders. Und dass die jetzt am letzten Spieltag noch um die Champions League oder vor den letzten beiden Spieltagen noch um die Champions League zittern müssen, hätte auch keiner gedacht zu Weihnachten. Ne? Also das ist, glaube ich, eine offene Geschichte. Und ich sehe den Dortmund da auf keinen Fall chancenlos. Sie müssen allerdings sich schon deutlich steigern zu dem, was jetzt gegen Mainz da auf dem Platz los war. Das ist klar.
Also Borussia Dortmund fährt nicht chancenlos nach Leipzig, das ist, glaube ich, relativ eindeutig und dann ist die Motivation sicherlich auch eine andere als zu Hause gegen Mainz 05, da bin ich mir relativ sicher. Die Spieler werden auch gerne Zweiter werden wollen. Ich glaube, das gibt auch ein paar mehr Prämien und gibt auch mehr TV-Gelder, wenn du Zweiter wirst in der Tabelle, das haben wir ja eben schon diskutiert und so weiter und so fort. Und die Spieler haben ja auch schon gesagt, es wird ein anderes Spiel auch Fußball taktisch gesehen, nicht nur was die Motivation angeht. Leipzig spielt deutlich offensiver als die letzten Gegner und da sollten sich auch mehr Räume ergeben für die Konter von Borussia Dortmund. Deswegen glaube ich auch, es wird ein Spiel mit relativ vielen Toren werden. Aber gut, wer mehr dazu wissen will, der kann das gerne erfahren auf ruhrnachrichten.de oder auch bei Twitter unter @rnbvb. Da verlinken wir alles, was es auf unserer Internetseite zu sehen und zu lesen gibt. Und Dirk Krampe und mich findet ihr dort auch unter @dirkkrampe und unter @sascha_staat. Das war's. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und vielleicht hören wir uns morgen früh wieder bei BVB Kompakt um 6.30 Uhr. Ansonsten dann in gut einer Woche bei der nächsten Sendung. Macht's gut und bis dann. Tschüss.